Herzlich willkommen. Heute haben Sie uns eine ziemlich zugespitzte Medienkritik auf den Tisch gelegt.
Das kann man wohl sagen.
Es geht um einen Artikel von Kurt Owörl mit dem Titel Journaleihe und ihre Lazarettpoesie. Und die Kernthese, die hat es wirklich in sich.
Mhm.
Der Autor behauptet, dass sich der moderne Journalismus, also besonders im deutschsprachigen Raum, komplett von der objektiven Berichterstattung verabschiedet hat.
Genau, stattdessen würde er fast nur noch das betreiben, was er selbst Gesinnungsjournalismus nennt.
Und unsere Aufgabe heute ist es, diese Argumentation für Sie mal ein bisschen auseinanderzunehmen.
Wir schauen uns an, was der Autor unter diesem Haltungsjournalismus genau versteht und, das ist das wirklich Spannende, warum er dafür einen fast 200 Jahre alten Begriff von Goethe ausgräbt, die Lazarettpoesie.
Das wird interessant. Also wir wollen die Diagnose des Autors verstehen, seine Beweisführung nachzeichnen und dann am Ende auch schauen, ob er einen Ausweg anbietet. Packen wir es an.
Gerne.
Der Artikel startet ja direkt mit einer ziemlich harten Gegenüberstellung.
Ja, das stimmt. Er baut sofort zwei Lager auf. Auf der einen Seite steht für ihn das Ideal, der verantwortungsbewusste, um Objektivität bemühte Journalismus.
Und als Beispiel nennt er da die Neue Zürcher Zeitung. So als letzte Bastion.
Genau, als fast letzte Bastion. Und auf der anderen Seite steht dann das, was er als dominanten Trend ansieht, den Gesinnungsjournalismus. Wobei er den Begriff Haltungsjournalismus, den die Vertreter ja selbst oft nutzen, als reinen Euphemismus abtut.
Er hat ja sogar seine eigene Wortschöpfung dafür, die ziemlich provokant ist. Tendenzjournalie.
Absolut. Eine Mischung aus Journalismus und Kanaille. Das ist schon als Kampfbegriff gemeint.
Klar.
Und was die Argumentation so greifbar macht, ist, dass er nicht in der Theorie bleibt. Er zieht sofort einen der größten Medienskandale der letzten Jahre als Beispiel heran.
Den Fall Klaas Relotius beim Spiegel.
Genau den.
Man muss sich das ja nochmal vor Augen führen. Da hat ein Reporter jahrelang Geschichten frei erfunden, die aber perfekt in ein bestimmtes, ja, progressives Weltbild passten.
Und hat dafür die höchsten Journalistenpreise abgeräumt.
Wahnsinn. Und die Frage, die der Artikel hier stellt, ist ja nicht nur, wie konnte dieser eine Mann das tun, sondern, und das ist wichtiger, was sagt es über das System aus, dass es passieren konnte?
Genau das ist sein Punkt. Der Betrug an sich ist das eine, aber dass er jahrelang nicht aufgeflogen ist, das sei das eigentliche Symptom.
Okay.
Die These des Autors ist also, wer im vermeintlich richtigen Haltungs-Mainstream schreibt, dessen Texte werden offenbar weniger kritisch auf Fakten geprüft. Die Geschichte war einfach zu gut, um sie nicht zu glauben.
Weil sie die eigene Haltung so schön bestätigt hat.
Eben.
Und von diesem zugegeben extremen Einzelfall weitet er die Kritik dann ja auf das ganze System aus. Vor allem auf die öffentlich-rechtlichen Sender.
Richtig. Und da zitiert er einen Satz des legendären ARD-Moderators Hans-Joachim Friedrichs, den wahrscheinlich viele von Ihnen kennen.
Distanz halten, sich nicht gemein machen mit einer Sache, auch nicht mit einer guten.
Ein absoluter Schlüsselsatz. Friedrichs hat dieses Prinzip, so steht es im Artikel, während seiner Zeit bei der BBC in London gelernt.
Verstehe.
Die Überzeugung dahinter war, ein Journalist gewinnt das Vertrauen der Zuschauer nur dann, wenn er als neutraler Beobachter auftritt und eben nicht als Aktivist. Egal wie nobel das Anliegen auch sein mag.
Okay, das ist also das Ideal. Aber der Artikel sagt ja, das ist heute praktisch Geschichte. Wo genau sieht er denn da die Bruchstellen?
Er nennt zwei ganz konkrete Beispiele, um diesen Bruch zu illustrieren. Das erste ist Georg Restle, der Moderator vom ARD-Magazin Monitor.
Mhm.
Der habe 2018 in einem Essay ganz offen für einen werteorientierten Journalismus geworben. Also quasi gesagt, dass er von neutraler Berichterstattung nicht besonders viel hält.
Das ist natürlich eine klare Abkehr vom Friedrichs-Credo.
Eine glasklare aus Sicht des Autors.
Und das zweite Beispiel?
Das ist Klaus Kleber, der langjährige Moderator des ZDF-Heute-Journals. Da bezieht sich der Autor auf ein bestimmtes Interview mit dem damaligen österreichischen Kanzler Sebastian Kurz.
Und der Vorwurf?
Der Vorwurf lautet, Kleber habe sich in dem Gespräch brutalst möglich mit einer politischen Sache gemein gemacht. Er sei also nicht mehr der distanzierte Interviewer gewesen, sondern selbst zum politischen Akteur geworden.
Das ist eine Kritik, die man ja öfter hört. Das gilt dann sicher auch für die großen politischen Talkshows, oder? Ich denke an Hart aber fair, Anne Will, Maischberger.
Die nimmt sich der Autor auch vor, ja? Er zitiert da den Medienwissenschaftler Norbert Bolz, der eine ziemlich harte These aufstellt.
Und die wäre?
Er sagt, die Teilnehmerrunden dieser Shows seien quasi gecastet, so wie bei einer Reality-Show.
Das Gefühl hat man ja manchmal als Zuschauer, oder? Dass die Rollen schon vorher klar verteilt sind. Der Konservative sagt das, die Grüne sagt jenes und der Liberale sitzt dann irgendwo dazwischen.
Genau das. Die Idee hinter dem Vorwurf des Castings ist, dass jeder Gast eine vordefinierte Rolle spielt. Man lädt nicht unbedingt die größte Expertise ein, sondern die klarste Haltung.
Und der Vorteil für die Redaktionen wäre dann, man vermeidet Überraschungen.
Richtig, man kann die Diskussion in eine erwartbare, kontrollierbare Richtung lenken.
Aber das wirft bei mir die Frage auf, reicht das denn schon? Also selbst wenn die Gäste gecastet sind, kann eine Diskussion doch trotzdem noch in eine unerwartete Richtung kippen, oder?
Das ist ein exzellenter Punkt. Und genau hier beschreibt der Autor den Mechanismus, den er für den eigentlichen, ja, perfiden Trick hält.
Und zwar?
Die gezielte emotionale Steuerung des Publikums und der Studiogäste durch sogenannte Einspieler.
Ah, das ist interessant. Beschreiben wir das mal konkret, wie er das meint.
Machen wir.
Stellen Sie sich eine Sendung vor zum Thema Rentenmisere. Bevor die Expertenrunde überhaupt anfängt zu diskutieren, wird ein kurzer emotionaler Film gezeigt. Man sieht eine ältere Dame, die ihr Leben lang gearbeitet hat.
Und jetzt trotzdem Pfandflaschen sammeln oder putzen gehen muss.
Genau. Man sieht ihre bescheidene Wohnung, hört ihre traurige Geschichte.
Und der psychologische Effekt, den der Artikel hier beschreibt, ist enorm. Nachdem das Millionenpublikum dieses berührende Einzelschicksal gesehen hat, wer aus der Runde wagt es dann noch, eine rein sachliche Perspektive einzubringen?
Eine kühle, statistische Perspektive vielleicht sogar.
Ja. Wer wagt es zu sagen, aber im Durchschnitt geht es den Rentnern heute besser als vor 30 Jahren. Man würde sich ja vor dem gesamten Publikum als kaltherziger Unmensch outen.
Man ist emotional quasi schon festgelegt. Die Gefühlsebene ist besetzt, bevor die Faktenebene überhaupt betreten wird.
Exakt. Der Artikel fasst das sehr prägnant zusammen. Wenn Emotionen sprechen, haben Verstand und Realismus gefälligst zu schweigen.
Puh.
Und das ist der Punkt, an dem der Autor einen wirklich überraschenden Haken schlägt. Er sagt nämlich, diese Methode ist gar nicht neu. Er gräbt dafür einen fast 200 Jahre alten Begriff aus.
Und zwar von Goethe höchstpersönlich.
Genau.
Moment mal, Goethe, wie kommt er denn darauf? Das klingt ja erstmal total weit hergeholt. Wie baut er da die Brücke von einer modernen Talkshow zu einem Dichter aus dem 19. Jahrhundert?
Es ist faszinierend, weil es uns zeigt, dass dieser Kampf zwischen Emotion und Fakten kein reines Internetphänomen ist.
Okay.
Der Autor zitiert aus den Gesprächen Goethes mit seinem Vertrauten Johann Peter Eckermann vom 24. September 1827. Goethe beschwert sich da bitterlich über die jungen Dichter seiner Zeit.
Worüber?
Er sagt sinngemäß, die Poeten schreiben alle, als wären sie krank und die ganze Welt ein Lazarett. Alle sprechen sie von dem Leiden und dem Jammer der Erbe. Und genau das nennt er Lazarettpoesie.
Lazarettpoesie. Das ist ein starkes Bild. Also Dichtkunst, die sich nur im Elend und im Leid suhlt.
Ja, und Goethe geht noch weiter. Er nennt das einen wahren Missbrauch der Poesie.
Ein Missbrauch sogar.
Ja. Für ihn wäre die Aufgabe von Kunst und Dichtung eigentlich, die Konflikte des Lebens auszugleichen. Und wie er sagt, den Menschen mit der Welt und seinem Zustand zufrieden zu machen. Es geht ihm also um eine versöhnliche, lebensbejahende Kraft.
Eine Kunst, die stärkt, statt zu deprimieren?
Exakt. Und er stellt dieser Lazarett-Poesie sogar eine Alternative gegenüber.
Aha.
Die türtatische Poesie. Benannt nach dem griechischen Dichter Tyrtaios, der mit seinen Gesängen die Spartaner im Kampf angefeuert haben soll.
Also Poesie, die Mut macht.
Genau. Sie soll den Menschen Mut machen, die Kämpfe des Lebens anzunehmen und zu bestehen.
Okay, ich verstehe. Also im Grunde wirft der Autor den heutigen Medien vor, sie hätten sich für die falsche Art von Poesie entschieden.
So ist es.
Die Lazarett-Variante, die uns runterzieht, statt für die tyrtäische, die uns stärkt. Er überträgt diese 200 Jahre alte Literaturkritik 1:1 auf den Journalismus von heute.
Und er argumentiert, dass diese moderne Lazarettpoesie in den Nachrichten ein zutiefst pessimistisches und seiner Meinung nach falsches Weltbild erzeugt.
Falsch? Warum?
Er stellt die kühne Behauptung auf, dass wir bei allem realen Leid, das es natürlich gibt, objektiv betrachtet in der besten, sichersten und wohlhabendsten Phase leben, die Menschheit je erlebt hat.
Okay.
Die mediale Dauerfokussierung auf Probleme, Krisen und Elend sei also eine massive Verzerrung der Realität.
Gut, wenn man dieser Logik folgt, Haltungsjournalismus, emotionale Steuerung durch Lazarettpoesie, dann kann das ja nicht ohne Folgen bleiben. Was passiert denn laut dem Artikel mit einer Medienlandschaft, in der das zur Norm wird?
Hier wird der Autor sehr konkret und zeichnet ein, ja, ziemlich düsteres Bild. Er nennt drei direkte Folgen.
Die erste?
Erstens, ein dramatischer Auflagenschwund bei den klassischen Printmedien. Die Leute kaufen die Zeitungen einfach nicht mehr.
Das ist ja ein bekannter Trend. Klar.
Richtig. Zweitens, und das ist für ihn entscheidender, ein massiver Glaubwürdigkeitsverlust, vor allem der öffentlich-rechtlichen Medien. Er verweist auf Umfragen, die diesen nur noch Zustimmungswerte von deutlich unter 40% bescheinigen. Das ist natürlich ein alarmierender Wert.
Für Institutionen, die von der gesamten Bevölkerung finanziert werden? Absolut. Und die dritte Folge?
Die ist quasi die Kehrseite der Medaille. In das Vakuum, das durch den Vertrauensverlust entsteht, stoßen andere Akteure.
Alternative Medien zum Beispiel.
Einerseits der Aufstieg alternativer Medien im Internet, die oft eine Gegenöffentlichkeit bilden wollen, und andererseits am radikalen Ende die Verbreitung des Kampfbegriffs Lügenpresse von rechts außen.
Der genau aus diesem Misstrauen seine Kraft zieht.
So ist es.
Das klingt jetzt alles ziemlich pessimistisch. Also eine Spirale aus Haltung, Emotionalisierung, Vertrauensverlust und Radikalisierung. Bleibt der Artikel bei dieser düsteren Diagnose oder zeigt er auch einen Ausweg auf?
Glücklicherweise ja. Und das ist vielleicht der interessanteste Teil des ganzen Textes. Er blickt nach Dänemark.
Nach Dänemark?
Ja. Und stellt uns einen Mann namens Ulrich Hagerup vor, den damaligen Nachrichtenchef des dänischen öffentlich-rechtlichen Fernsehens DR.
Und was ist die Geschichte dahinter?
Die Geschichte ist, dass der dänische Sender DR vor einem ganz ähnlichen Problem stand. Laut dem Autor steckte er tief in einer Glaubwürdigkeitskrise. Die Zustimmung lag nur noch bei 30%.
So niedrig.
Ja, die Leute hatten das Gefühl, der Sender sei arrogant und würde sie belehren. Und Hagerup hat dem Sender dann eine regelrechte Rosskur verordnet.
Eine Rosskur. Und worin bestand die?
Im Grunde hat er genau die beiden kritisierten Elemente über Bord geworfen.
Die Tendenzjournaleihe und die Lazarettpoesie.
Genau. Er hat dem belehrenden Haltungsjournalismus und der reinen Problemfokussierung den Kampf angesagt. Stattdessen hat er ein neues Leitkonzept eingeführt.
Und das heißt?
Konstruktiver Journalismus.
Konstruktiver Journalismus. Was genau sollen wir uns darunter vorstellen? Ist das einfach nur Good News statt Bad News? So eine Art Feel-Good-Journalismus?
Nein, überhaupt nicht. Das ist ein häufiges Missverständnis. Es geht nicht darum, Probleme zu ignorieren oder schönzureden.
Sondern?
Der konstruktive Ansatz sagt, eine Geschichte ist erst dann zu Ende erzählt, wenn sie vier Fragen beantwortet. Erstens, was ist das Problem? Das ist der klassische Journalismus.
Okay.
Aber dann kommen drei weitere Fragen hinzu. Zweitens, was ist die Ursache des Problems? Drittens, wer arbeitet an einer Lösung? Und viertens, was sind die denkbaren Lösungsansätze und welche Hürden gibt es?
Das heißt, es geht darum, ein vollständigeres Bild zu zeichnen. Eines, das nicht bei der Anklage stehen bleibt, sondern den Blick auch nach vorne richtet.
Ganz genau. Und das Ergebnis dieser Umstellung in Dänemark war laut dem Artikel verblüffend.
Inwiefern?
Die Glaubwürdigkeit des Senders DR schnellte von diesen mageren 30% auf über 80% hoch.
Wow.
Die Menschen fühlten sich wieder ernst genommen und umfassender informiert, anstatt nur mit Problemen bombardiert zu werden.
Das ist ja eine beeindruckende Zahl. Aber der Autor erwähnt noch einen anderen, fast noch faszinierenderen Nebeneffekt, oder?
Ja, und der ist politisch hochinteressant. Er schreibt, dass durch diese neue, faire und lösungsorientierte Berichterstattung die dänische Rechte, die sich damals stark auf die Kritik am Sender eingeschossen hatte, geradezu pulverisiert worden sei.
Wie soll das denn funktioniert haben?
Die Logik des Autors ist, indem der Sender anfing, fair und ausgewogen auch über die Anliegen und die Lösungsvorschläge der Rechten zu berichten, hat er ihnen den Nährboden entzogen.
Ah, verstehe.
Sie konnten sich nicht mehr als Opfer einer voreingenommenen Systempresse inszenieren. Die Medienschelte lief ins Leere, weil die Kritikpunkte vom Sender selbst adressiert und behoben wurden.
Der dänische Weg scheint für den Autor also das überzeugende Zukunftsmodell zu sein.
Absolut.
Er erwähnt am Ende zwar auch alternative deutsche Portale wie die Achse des Guten, aber er ist da auch selbstkritisch, habe ich das Gefühl.
Richtig. Er räumt ein, dass die Autoren dort bisweilen sehr nah an rechte Narrative heranrücken. Der dänische Weg, also der Versuch, die Mitte der Gesellschaft zurückzugewinnen, anstatt eine polarisierende Gegenposition aufzubauen, der scheint ihm der nachhaltigere Ansatz zu sein.
Gut, dann lassen Sie uns das für Sie einmal zusammenfassen. Was nehmen wir aus dieser Analyse mit?
Gerne.
Wir haben gesehen, wie der Autor seine These vom Haltungsjournalismus aufbaut, gestützt auf Beispiele wie den Fall Relotius und die Abkehr von Prinzipien, wie sie einst Hans-Joachim Friedrichs formuliert hat.
Dann sind wir auf diese faszinierende Idee der Lazarettpoesie gestoßen. Ein fast 200 Jahre altes Konzept von Goethe, das der Autor als Werkzeug benutzt, um die heutige, oft sehr emotionalisierende Berichterstattung zu analysieren.
Und schließlich haben wir uns den Lösungsansatz angesehen, den konstruktiven Journalismus, wie er in Dänemark praktiziert wird. Ein Modell, das nicht bei der Beschreibung von Problemen stehen bleibt,
sondern immer auch nach vorne schaut und fragt, wie kann es besser werden? Und das damit, so der Artikel, enormes Vertrauen zurückgewinnen konnte.
Was am Ende bleibt, ist eine Frage, die über den Artikel hinausgeht und die Sie vielleicht für sich weiterdenken möchten.
Der Autor plädiert ja für einen Journalismus, der den Fokus erweitert, vom Problem hin zur Lösung. Wenn man diesen Gedanken weiterspinnt, was würde es für Ihren ganz persönlichen Medienkonsum bedeuten, wenn Sie morgen beim Lesen der Zeitung oder beim Schauen der Nachrichten bewusst darauf achten?
Genau. Wird hier nur ein Missstand beklagt, eine Krise beschworen, eine Emotion geschürt? Oder wird auch die Frage gestellt, wer arbeitet daran, das zu ändern? Welche Ideen gibt es, um voranzukommen?
Und welche Art von Geschichte gibt Ihnen am Ende mehr? Die, die Sie beunruhigt und vielleicht sogar ein wenig resigniert zurücklässt? Oder die, die Ihnen neben dem Problem auch eine neue Perspektive oder einen denkbaren Lösungsansatz eröffnet?